Ja, einen schönen guten Morgen euch allen. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Stefan und Lisa. Vielen Dank für die Verkündigung. Ich finde, das macht Freude und Hoffnung. Es erinnert mich immer, wie es war am Anfang. Und das sind eine Menge Herausforderungen, aber man freut sich auch auf diesen Weg. Und auch als Christ ist es so, es sind Herausforderungen da und es ist ähnlich. Es ist eine Parallele, finde ich. Es ist wunderschön. Wir wollen deswegen auch uns stärken heute Morgen und weitergehen im Epheserbrief. Es ist mittlerweile schon der 8. Teil in der Predigt. Ist schon spannend, wie die Zeit vergeht. Und mir wurde gesagt, die Uhr funktioniert nicht, also übernehme ich auch keine Verantwortung fürs Überziehen. Gut, wir wollen heute Kapitel 4 weitergucken. Wir haben die Verse 25 bis 32 heute vor. Wieder eine sehr hohe Dichte an Informationen, aber auch am geistlichen Reichtum, den Gott dir, mir, uns ja mitteilen möchte in diesem Text. Und deswegen wollen wir uns auch die Zeit nehmen und wirklich den einmal jetzt durchlesen und durchdenken. Ich lese vor also aus dem Epheserbrief, das 4. Kapitel, die Verse 25 bis 32. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, es ist ein herausfordernder Text, wie ich schon sagte. Und wenn man so mal guckt, was da erwähnt wird, es sind Lügner erwähnt, Leute, die voller Zorn sind, die wütend sind letztendlich, die dem Teufel Raum geben, die stehlen, die Diebe sind. Und es wird aus dem Gefängnis geschrieben. Es hört sich an, als ob es ein Text ist, der vom Gefängnis fürs Gefängnis geschrieben wird. Aber tatsächlich ist er für lebendig gläubige Christen geschrieben worden und ist auch noch gültig für uns. Und er überführt uns und hält uns vor Augen. Ja, auch wenn du Christ bist, du bleibst noch in der Welt und du hast noch etwas vor dir. Einen Kampf, eine Herausforderung, die aber du nicht alleine erledigen musst, sondern da ist Gott, Jesus Christus ist dabei und hilft dir, diesen Kampf aufzunehmen. Und jetzt gibt es Aufforderungen. Und wir fangen mal an mit Vers 25. Da sehen wir die ersten Herausforderungen, mit denen Paulus die Epheser konfrontiert hat. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Ja, lügt nicht. Ist interessant, meint man so gar nicht. Man hört das selten, da ist ein Lügner oder hier wird mal gelogen. Es kommt selten hoch, dass man mal Lügen mitbekommt, so richtig, so dicke Lügen. Aber tatsächlich ist Lüge nicht nur, dass ich nicht die Wahrheit sage oder die Wahrheit einfach nur nicht sage und verdrehe, eine Lüge sage, sondern es hat verschiedene Formen, das Lügen. Ja? Und deswegen achten wir nicht so sehr auf Lügen vielleicht, aber es gibt auch Lügen, die ein bisschen versteckt sind. Ein Beispiel dafür ist so eine Gelegenheitslüge. Stellt euch vor, ihr seid Vater oder Mutter von zwei Kindern, die spielen gerade Verstecken. Der Lukas und die Jasmin. Und die beiden, die verstecken sich. Und irgendwann, so nach einer Viertelstunde, hat die Jasmin keine Geduld mehr. Wo ist dieser Lukas? Und der versteckt sich, du siehst ihn. Der versteckt sich hinter dem Sofa. Und dann kommt die Jasmin zu dir und fragt, Papa, Papa oder Mutter, wo ist Lukas? Ich sehe ihn nicht, ich habe keine Ahnung. Das war schon eine Lüge. Du hast ihn ja gesehen, du hast die Ahnung. Aber du willst nicht der schwarze Peter sein, der schuld ist daran, dass du nicht die Information weitergibst, wo dieser Lukas sich versteckt. Und dann belügst du dein Kind, anstatt ihm zu sagen, ja, ich darf es dir nicht sagen, ich sehe ihn zwar, aber du musst weitersuchen, so ist das Spiel. Ne? Und da sind wir gar nicht so hart. Wir gehen schnell in die Grenze über und lügen. Und das kann uns auch in der Gemeinde passieren. Und Lüge ist Lüge. Da hat es keine Graustufen. Das ist einfach nicht die Wahrheit gewesen, ja, in dem Beispiel. Ein weiteres Beispiel für Lüge ist das Übertreiben. Das hat mir mal mein Vater erzählt, diesen Witz, schon länger her, von einem Fischer. Der hat nie Fische gefangen. Er war nicht erfolgreich und er hat deswegen die größten Geschichten sich ausgedacht und hat immer gezeigt, so groß war der Fisch, der mir von der Angel gesprungen ist. Und das kam immer wieder, Tag für Tag. Als er zu der Schenke ging, wo die anderen Fischer waren und sich getroffen haben, hat er ihnen gezeigt, wie groß denn diese Fische waren, die er beinahe gefangen hätte. Und irgendwann hatten die Leute die Schnauze voll. Sie haben ihn in die Hände gefesselt und haben ihm gesagt, ja, zeig doch mal jetzt, ne, wie groß war dieser Fisch, den du gefangen hast heute, fast gefangen hast. Und er meinte, so groß war das Auge. Ja, also es gibt Leute, die können nicht anders, die müssen übertreiben. Die müssen der Wahrheit, die Wahrheit ausschmücken. Ja, und die haben eine blühende Fantasie. Zu denen gehöre ich zum Beispiel. Ja, also jeder hat so seine Schwächen, wo man aufpassen muss, wo man sich hinterfragen muss, wow, ist dieser Text vielleicht doch etwas, der in meine Richtung spricht? Zum Beispiel ein anderes Beispiel der Lüge. Ja, wenn wir uns verabreden und ich sage dir zu, ich komme auf jeden Fall morgen um 4 Uhr, da sind wir beim Marktplatz, da treffen wir uns, ich werde da sein. Und dann fällt dir ein, naja, eigentlich hast du da keine Lust drauf und vergisst da abzusagen, die Person wartet auf dich, du erscheinst nicht, ja, du hast dein Versprechen gebrochen. Das ist auch eine Form der Lüge. Du gibst jemandem eine Aussicht und versicherst ihm, dass das die Wahrheit ist. Du wirst da sein, aber du brichst einfach dein Wort und du lässt diese Person im Stich. Ja? Und das sind Formen der Lüge letztendlich, die wir in der Gesellschaft sehr stark, besonders das Letztere, sehen wir sehr stark vertreten. Und das ist Lüge. Dein Wort muss etwas wert sein. Wenn dein Wort nichts wert ist, was willst du den Menschen über Christus erzählen? Wenn sie sehen, naja, der Johannes, auf den kann ich mich nicht verlassen. Der sagt zwar, er kommt, aber jedes Mal sagt er dann ja und macht nein. Der Rest von seinem Leben stimmt vielleicht auch nicht. Also da ist nicht besonders viel Verlass drauf. Ne? Und die Lüge, die schadet ganz besonders in der Gemeinde. Die kann die Gemeinde zerstören. Und deswegen kommt die Aufforderung, bleibt nicht nur dabei, nicht zu lügen, sondern in der Gemeinde ist es ganz wichtig, die Wahrheit anzusprechen, zu reden. Es reicht nicht aus für Christen, lügt nicht. Das ist die Basis. Ja, das sollen wir nicht. Aber wir sollen die Wahrheit reden. Und das ist eine ganz andere Herausforderung, als einfach nur es zu unterlassen, nicht zu lügen. Denn die Wahrheit ist oft sehr unbequem. Die Wahrheit ist etwas, was uns in unschöne Situationen reinbringen kann. Wenn ich etwas sagen muss, wo ich sehe etwas und das muss ich ansprechen und ich will es eigentlich gar nicht. Aber ich habe diese Aufforderung, redet die Wahrheit. Ja? Und das ist gut. Das macht Paulus nicht einfach so, sondern da ist Sinn und Verstand dahinter. Er wurde gelenkt durch den Heiligen Geist. Daran glauben wir. Und das heißt, wir sollen aktiv die Wahrheit reden. Und die Wahrheit ist ja nicht nur einfach nicht die Lüge sagen, sondern es hat oft einen geistlichen Inhalt. Ja, das ist die Wahrheit, ist Jesus Christus. Wenn wir über ihn reden, wenn wir zueinander reden und Sachen aufdecken vielleicht, dann redet die Wahrheit. Das ist das. Und ganz wichtig ist zu verstehen, wir sind Glieder. Wir sind Glieder, deswegen ist es wichtig, die Wahrheit zu erzählen. Wieso? Was hat das mit diesem Körper zu tun, der hier als Beispiel erwähnt wird? Nun ein Beispiel. Wenn der große Zeh, sagen wir mal, der gibt mir die Information, ich bin kerngesund, aber in Wirklichkeit ist der am Verfaulen. Und ich melde mich an bei einem Marathon und der sagt mir nicht, der Zeh, ne? Mir geht's schlecht, ich müsste eine Pause einlegen. Irgendwann kann der ganze Körper wanken und fallen. Die Gemeinde kann kaputt gehen daran, wenn man nicht die Wahrheit redet, wenn man sie zum Beispiel nur verschweigt. Nicht mal, wenn man lügt, sondern wenn man die Wahrheit einfach unter den Tisch kehrt, damit ein oberflächlicher Frieden herrscht. Ja, das ist Gift für eine Gemeinde. Der Frieden, der nicht echt ist. Wir brauchen den Frieden Gottes. Und den kriegen wir, wenn wir die Wahrheit reden. Ja? Das ist wichtig und das erfordert Mut. Das ist nicht jedermanns Sache und es ist schwer. Das geht auch nur, wenn wir geistgeleitet reden. Nicht, wenn wir einfach nur die Wahrheit, die Fakten ansprechen, die harten Fakten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einander begegnen in Liebe, in der Liebe von Gott, wie Gott dich sieht, dass ich dich da so auch sehe, mit deinen Schwächen und dich trotzdem liebe, Und das ist die Herausforderung, dir dann die Wahrheit zu sagen, um dich zu retten, vor irgendwas zum Beispiel oder um was aufzudecken, was schief gelaufen ist, wo wir uns zusammen vielleicht in die Haare bekommen haben. Ja? Um diese Wahrheit reden geht es. Und das ist schön. Und es ist wichtig, diese Wahrheit auszusprechen, denn wir haben alle empfindliche Herzen, sind stolze Menschen und sind schnell im Ego gekränkt, wenn man die Wahrheit ohne Liebe dargestellt bekommt. Das ist schon schwer, mit Liebe die zu hören. Ja? Und dann ohne Liebe, das ist auch ein Schaden. Ja? Da haben wir Verantwortung, die Wahrheit in Liebe weiterzugeben. Das geht nicht aus einer Emotion heraus, aus Wut zum Beispiel, dass ich da die Wahrheit sage. Da werde ich Schaden anrichten, ja? Wenn ich mich darüber hinwegsetze und trotzdem das einfach anspreche. Nun denn, lasst uns mal weitergehen. Vers 26, da spricht es den Zorn an. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Also hier sagt es, ihr zürnt alle. Also, und wenn ihr da gerade zornig seid, ist interessant. Ne? Man kann sich das bei einigen Menschen, wenn ich euch so angucke, nicht vorstellen, wie ihr aussieht, wenn ihr zornig seid. Aber seid gewiss, jeder Mensch kann zornig sein. Und jeder war schon bestimmt zornig von euch. Und Beispiel dazu, wenn ich einem Baby einen tollen Rassel schenke und es freut sich gerade, diese Rassel endlich zu halten und ich nehme sie ihm einfach weg, dann wird das einen roten Kopf kriegen, es wird anfangen zu schreien. Es zeigt, ich kann nicht nur süß, ich kann auch zornig sein. Die Menschen haben alle diese Fähigkeit, ja, tatsächlich. Und Zorn ist im ersten Moment nichts Schlimmes, ja. Zorn ist eine natürliche Reaktion des Menschen, aber das Problem ist, es bleibt nicht beim Zorn. Der Zorn hat Auswirkungen und deswegen zürnt ihr, so sündigt nicht. Ja? Wir können nichts dafür, dass wir zornig werden in einigen Momenten im Leben. So sehr haben wir uns nicht im Griff. Und wichtig ist auch zu unterscheiden, es gibt zwei Arten vom Zorn. Es gibt den Zorn, der Gerechtes vollbringt und den Zorn, der Sünde hervorbringt. Der Zorn, der Gerechtes vollbringt, ist zum Beispiel, wenn ich höre, dass Gott verlästert wird und ich rege mich darüber auf, weil ich das nicht mag, dass Gott verspottet wird, dann gehe ich ins Gebet und bete, Herr, greife doch bitte ein, dein Name wird verlästert. Das ist noch Zorn, der in Ordnung ist, der christlich ist, der gut ist. Aber sobald ich wütend werde und eine Handlung dann vollziehe, rutscht es in Sünde rein. Und das ist gefährlich. Also Zorn ist keine Sache, die dabei bleibt, sondern es bringt hervor sehr oft Wut. Und ja, der wütende Mensch, der zornige Mensch vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und man kann schnell sündigen. Ja? Jemand beleidigt mich und ich sage es ihm aber nicht direkt, sondern ich bin passiv-aggressiv. Ich warte, bis sich die Person vielleicht nicht mehr in meinem Umfeld befindet und dann rede ich mit der anderen Person, die es bezeugt hat. Sag mal, hast du das auch mitbekommen? Das war doch voll daneben. Und fängst du an, noch weiter zu gehen. Anstatt das zu einfach nur einzuordnen, gehst du weiter und lässt das vielleicht über diese Person. Ja? Und da sehen wir einfach, dieser Zorn kann ganz schnell in Sünde umkippen. Deswegen gebt ihm keine Zeit, dem Zorn. Regelt eure Angelegenheiten, bleibt nicht zornig. Das ist Gift für eure Herzen. Ja? Das ist was ganz Schlimmes. Ein Beispiel, wir haben letzte Woche über Dietrich Bonhoeffer, einen Christen gehört, der selbst im KZ gezeigt hat, er ist Christ, er glaubt an Gott, er hatte diese Stärke, diese Ruhe, diese furchtbare Zeit zu durchstehen bis zu seinem Tod. Aber er ist auch gefallen als Christ. Er hatte auch seine Schwächen. Ja, wir wissen ja den Grund vielleicht, der ein oder andere, warum er in dieses KZ gelandet ist, war nicht nur, dass er den Juden helfen wollte, sondern er hat ein Attentat geplant auf Hitler. Ja, eine Kugel, die die Probleme der Ungerechtigkeit, die dieser Mensch verursacht hat, regeln könnte. Aber das steht uns Menschen nicht zu richten, in dem Sinne, dass wir aktiv werden. Das Gericht ist Gottes. Es ist nicht uns, an uns die Rache auszuüben. Und ja, wir dürfen Zorn empfinden über Ungerechtigkeit, aber wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht uns versündigen. Ja? Und lasst uns mal Sprüche, ich finde das sehr wertvoll, Sprüche Kapitel 4 lesen zusammen, Vers 23. Ist nur ein Vers. Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Ein ganz wichtiger Vers, denn Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wie schnell werde ich bitter im Herzen? Das geht so schnell, dass man mit den Augen blinzelt und ich merke schon im Herzen, verändert sich mein Herz. Ich bin auf einmal gar nicht mehr gut drauf. Das, was ich da gehört habe, das macht mich sauer und ich bin nicht bereit, loszulassen von dieser Emotion. Ich nähre sie und ich werde irgendwann bitter im Herzen dadurch. Ja, das sind so, und dann ist das Resultat von diesem Bittersein, dass wir krank werden. Wir kriegen Magengeschwüre, wir kriegen ein hartes Herz, wir haben psychische Probleme. Diese Sünden, die hier angesprochen werden, die haben Auswirkungen. Ja? Deswegen, der Zorn ist eine gefährliche Sache und wir müssen wirklich unser Herz bewahren, denn wir sind empfindlich als Menschen. Wir lieben uns selbst und wenn jemand anders nicht dieselbe Liebe hat, die ich für mich habe, dann verstehe ich ihn nicht. Warum? Wie das so ist als Menschen. Wir haben sehr viel Verständnis für uns, aber sehr wenig für unseren nächsten Mitmenschen und müssen da auf jeden Fall verstehen, es ist wichtig, nicht zu zornig zu bleiben. Und wenn wir mal zornig werden, dass wir das loslassen, Gott abgeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Behütet eure Herzen. Stellt euch mal vor, ein Beispiel, wie schnell das gehen kann. Ihr seid in einer Gruppe von 6 Leuten und ihr vertraut diesen Personen und ihr offenbart ihnen ein Problem, was ihr hattet. Vielleicht eine Sünde oder einfach eine Sucht, die ihr mal hattet oder die ihr losgeworden seid. Und einer von den Leuten, der hört zwar zu, aber der fängt an zu lachen über euch. Und ihr guckt, ihr versteht das nicht. Wie kann das sein? Ich offenbare dir hier mein Herz, du lachst über mich. Das kann ich dir nicht verzeihen. Was ist los mit dir? Dir werde ich nie wieder was anvertrauen, wenn du mich so verletzt. Ja, das ist ja auch ein Vertrauensbruch dann. Und dann hast du auf einmal Bitterkeit in deinem Herzen gegenüber dieser Person und es kann auch ganz hart werden, dass du einfach nicht mehr mit ihr redest, dass du sie blockst. Für dich ist diese Person gestorben. Wie schnell sind wir dabei, Menschen so zu richten? Wegen einer Situation, nicht wegen keine Ahnung was für Sachen. Diebstähle und sonstige Sachen. Nein, wegen einer Situation. Ja, und dann stellt sich irgendwann heraus, diese Person ist schwerhörig. Sie hat nicht verstanden, dachte, vielleicht wird irgendein Witz wieder gemacht und ich lach mal freundlicherweise mit. Wir merken, wir sind schnell dabei, Schaden zu verursachen im Zorn und in unserer Selbstliebe. Deswegen ist es wichtig und wir werden aufgefordert, dieses gebt auch nicht Raum dem Teufel. Der Teufel wird das genau ausnutzen. Im Vers 27 sehen wir das. Gebt nicht Raum dem Teufel. Denn das ist, worauf der Teufel wartet. Dieser Moment, wo du verletzt bist, da wird er dich füttern mit allen möglichen Mitleid mit dir, zu dir selbst. Diese Liebe, ach du Armer, du wurdest gekränkt. Das und dies und das. Und man nährt sich so sehr davon und wird wirklich eingenommen davon. Und das verleitet einen dann letztendlich zur Sünde. Und das ist traurig zu sehen. Aber ja, da sind wir halt schwach. Und deswegen bewahrt euer Herzen mehr als alles. In Sprüchen 4, Vers 23, ein wichtiger Vers für uns. Also Zorn bewirkt ein hartes Herz. Und das macht die Gemeinde. Wenn die Gemeinde voll ist mit Menschen, weil wir sind nicht befreit davon, harte Herzen zu haben, ja, zu bekommen, gegeneinander oder gegen andere Menschen, die in unserem Umfeld sind, das macht die Gemeinde ungefährlich. Das ist das Ziel vom Teufel. Eine Gemeinde, die so zwar oberflächlichen Frieden bewahrt, aber nicht die Wahrheit redet, die ist ungefährlich. Da ist es leicht, vielleicht Dienste zu vollbringen, im Augenwischerei, die Gott nicht nötig hat, tatsächlich, aber da ist keine Harmonie, nicht eine echte Bindung da, wenn die harte Herzen da sind. Ja, das ist einfach so. Deswegen ist es wichtig, da aufzupassen, auf sich selbst und auf seine Mitmenschen, den Teufel auf keinen Fall diesen Raum geben, ja, weil er gewinnt Raum dadurch. Und viele haben so Filme gesehen, ich bin auf jeden Fall einer da, in den 90er Jahren, auch danach noch mit, keine Ahnung, Austreibungen oder mit irgendwelchen fantastischen Sachen, die da geschehen. Und man sieht so, ja, diese Dämonen, das Böse, das fürchtet sich ganz stark vor Kreuzen, vor allen möglichen Krempel, Weihrauch und Ikonen und was weiß ich alles. Aber in Wahrheit, der Teufel, der fürchtet sich nicht mal vor Gott. Er fürchtet sich nicht, hier reinzukommen und uns zu verführen. Wir sehen sogar im Buch Hiob, er kommt vor dem Angesicht Gottes und bleibt da und verlangt Sachen, will den Knechten Gottes, den Hiob, verführen. Das traut er sich alles zu. Er macht keinen Halt vor Gemeinde. Wir leben manchmal in dieser Vorstellung, wir sind ja dadurch, dass wir Christen sind, unantastbar. Aber die Wahrheit ist, der Teufel gewinnt Raum, allein schon, wenn ich hier im Herzen hart werde. Und da müssen wir uns bewusst machen, nur weil ich ein Christ bin, heißt es nicht, dass ich so leben kann, wie ich will. Es hat Konsequenzen, wie ich bin, wie ich handle, auf die Gemeinde auch. Der Teufel hat ein leichtes Spiel mit Menschen, die nicht aktiv Jesus nachfolgen können, weil sie belastet sind. Und das ist das ideale Spiel für den Teufel dann, wenn er den Raum hat, diesen Freiraum, den er nicht kriegen darf. Deswegen sind diese Worte ernste Worte an nicht nur den einzelnen Christen, sondern an die Gemeinde, wie Paulus hier geschrieben hat, an den Epheser. Ja, also es ist spannend zu sehen einfach, wie auch schon damals die Menschen hatten genau dasselbe Profil, dieselben Nöte und Ängste und Schwierigkeiten einfach. Ja, die sind nicht fortgeschrittener. Lasst uns mal weitergehen. Es hört nicht auf. Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Ja, jetzt können wir sagen, oh gut, ich bin kein Dieb. Das ist mal endlich etwas, was ich gut zuhören kann. Es geht nicht darum, dich zu verurteilen, es geht darum, dich zu gewinnen, dich zu verändern und dir Freude im Herzen zu schenken bei diesen ganzen Versen. Aber dennoch, er spricht es an. Hier wurde gestohlen und er spricht es an. Es wurde gestohlen. Er spricht zu lebendigen Christen hier, nicht zu Kriminellen, wie ich sagte vorhin anfangs. Und es ist interessant, ja, was war denn Ephesus damals? Es war, wenn wir uns erinnern, diese 250.000 Menschenstadt, riesengroß, dieses Weltwunder, der Göttin Artemis war da, ein Haufen Weihrauch, ein Haufen Güter wurden verkauft, Marktplätze, es wurde Handel betrieben, es war eine Handelsstadt, das heißt, da wurde gefalscht, da wurden gefälschte Produkte verkauft, da wurde ja mit Gewichten gespielt im Markt, und die Menschen, die lebten auch von irgendetwas, ja, und sie haben so gehandelt, so gelebt wie die Welt. Und da stehen wir auch in Gefahr als Christen, uns zu orientieren, wie machen es denn die Nichtchristen, wie habe ich es davor gemacht, als ich mich noch nicht bekehrt habe, und da nicht zu hinterfragen, diese einzelnen Möglichkeiten, die es gibt in unserer Welt, Geld zu machen und nicht nur aktiv in den Laden einzubrechen. Das ist nicht damit gemeint, dieses klassische Einbrechen. Natürlich das auch, aber primär brechen wir nicht ein. Wir können gut dem Ladendiebstahl vielleicht widerstehen, aber wir fallen in anderen Punkten vielleicht. Ich war jetzt in den letzten 3 Jahren auf Kreta und habe dort auch ein Haus umgebaut, unter anderem. Und ich sage euch, das war ein Kampf, nicht Schwarzarbeit aktiv mitzumachen. Weil du hast keine Arbeiter gefunden. Du hast keinen einzigen Arbeiter gefunden, der dir eine Rechnung schreiben konnte. Nicht, weil du selber unbedingt betrügen wolltest. Du hast einfach nicht die Möglichkeit gefunden, irgendwie das Ding ohne schwarz zu machen. Und ein weiteres Beispiel davon war, ich habe so oft Gespräche mitgehört, wo angegeben wurde, ja, dieses Jahr habe ich so und so viel Geld angespart und habe es am Staat weggeführt wieder, vorbeigeführt. Also Steuerhinterziehung ist da gang und gäbe. Und es wird dann auch noch geprahlt damit, wie viel. Ne? Und das ist schon auffällig. Aber ich habe das auch in Deutschland mitbekommen, als ich gebaut habe. In Osterweg damals, da wurde mir da vorgezeigt, wie du bezahlst den Fliesenleger nicht schwarz. Ja. Also das ist auch hier gang und gäbe, ja, Schwarzarbeit. Es ist gang und gäbe, dass ich nicht alles angebe bei den Steuern. Ja, wir sind ja nicht doof. Auch das, was ich absetzen kann als Selbstständiger, setze ich mal die Brötchen ab, den Weg, den Verschleiß an meinen Schuhen, den ich hatte zum Brötchen kaufen, Sachen, die überhaupt nichts mit meinem Beruf mehr zu tun haben, aber ich setze alles ab. Und ich hinterziehe damit letztendlich dem Staat, ich nehme dem Staat etwas, was ihm gehört, ja. Und damit haben wir kein Problem. Das ist ja nicht aktiv stehlen. Man erwischt uns ja nicht dabei. Für Gott ist es ein und dasselbe. Er sieht dein und mein Herz. Und Er ist enttäuscht, er sieht das und ist enttäuscht davon, wenn du nicht ihm das gibst, was ihm gebührt. Er verlangt danach. In Matthäus, das ist ein ganz bekannter Vers, im Kapitel 22, Matthäus Kapitel 22, Vers 21. Da wird Jesus herausgefordert von Pharisäern, die wollen ihn da, als er in Jerusalem eingezogen ist, festnageln auf eine Aussage. Und so antwortet er ihnen im Vers 21. Eine ganz schwierige Frage, ne, mit den Steuern. Und er spricht zu ihnen, im Vers 21, sie antworteten ihm des Kaisers. Ja, das war das Abbild auf der Münze. Da spricht er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das wird im Zusammenhang mit Diebstahl sozusagen genannt. Ja, das ist, dem Kaiser muss man das geben, was ihm gebührt. Und das ist wichtig, was die Güter angeht der Welt, was uns angeht, was wir haben, wie wir mit unserem Geld verwalten. Aber es spricht auch noch weiter, dieser Vers, um Gott, was Gottes ist. Du gebührst auch als Christ, Gott etwas zu geben, ihm zu dienen. Natürlich aus der richtigen Motivation und Haltung heraus, aber Gott verlangt von dir, dass du ihm dienst. Das ist nicht eine einfache Bitte, es ist ein Befehl. An so vielen Stellen bekommen wir Befehle, die wir ihm aktiv verweigern. Das ist nicht ein aktiver Diebstahl, aber es ist ein passiver Diebstahl. Es gehört sich so, dass Gott die Ehre bekommt und wir ehren ihn, aber nicht in unserem Leben, indem wir ihm Sachen verweigern. Es ist kein aktiver Diebstahl, aber es ist nochmal weitergedacht. Dieser Vers endet nicht bei den Gütern, die wir haben. Es ist auch deine Lebenszeit. Er verlangt sie, dass du richtig mit dir umgehst. Wie viel Zeit verbringst du am Handy? Wie viel Zeit verbringst du mit mir? Das sind Fragen, die wir für uns einfach in der Nachfolge klären sollten. Aber es endet nicht hier. Hier geht es aber primär um die materiellen Dinge. Ja? Und es endet nicht hier. Es spricht um dieses, dass wir mit den Händen arbeiten sollen. Wir sollen etwas machen, wir sollen nicht faul sein, wir sollen aktiv arbeiten als Menschen. Besonders als Christen werden hier herausgefordert, du sollst arbeiten, sei nicht faul, bemühe dich. Ja? Das soll dir nicht leicht fallen, unbedingt das Geld machen, aber es soll dich was kosten, es soll Mühe sein. Wir wissen, dass Geld, und zwar die Geldliebe in dem Sinne eines der größten Probleme ist, die wir weltweit haben. Die Kriege, die da sind, sind wegen des Geldes. Ja? Die Politiker, die lügen wegen des Geldes. Wir betrügen wegen des Geldes. Wir sind ja nicht besser. Und so weiter. Also alles passiert wegen dem Geld tatsächlich, weil wir Menschen so eine Geldliebe haben. Die Bibel sagt sogar, die Wurzel alles Bösen ist diese Geldliebe. Und ich weiß nicht, wie ernst wir das nehmen, dieses Wort, weil oft ist es so, dass wir das hören und sagen, naja, ich habe das Geld doch bestimmt nicht lieb, fertig. Da endet dann schon der Gedanke. Aber beschäftigst du dich mal aktiv mit diesen Gedanken? Ich weiß es nicht. Es ist eine Herausforderung, die wir von der Bibel hier bekommen, uns mal zu beschäftigen. Wisst ihr, Judas Iskariot, der war nicht immer der Verräter. Der war am Ende seines Lebens der Verräter. Er hat Jesus verraten dann für eine Summe Geld. Er hat ihn verraten für Geld. Aber er hat davor schon diese Geldliebe gehabt. Das kam nicht erst am Ende seines Lebens. Er war unter den Erwählten 12. Er war dabei. Er war ein Jünger. Er war unterwegs mit Gott. Hat Gott sicherlich auch bewundert, Jesus Christus. Und er hat dennoch aus dieser Kasse, die er verwaltet hat, gestohlen. Und wir dürfen daraus lernen, dass es eine Macht ausübt. Geld übt Macht auf uns Menschen aus. Jeder, der sagt, ich habe kein Problem mit Geld, mich betrifft das nicht, der lügt sich selbst einen in die Tasche. Ich weiß nicht, wie viel Geld du verwaltest, aber wenn du über Jahre hinweg eine Menge Geld verwaltest, bekommst du irgendwann vielleicht doch das Gefühl, naja, das, was ich verwalte, ich habe damit zu tun, das sind meine Zahlen, ich sehe sie jeden Tag, es ist doch ein Stück weit meins und ich möchte nicht, dass dieses Geld, was ich verwalte, für Blödsinn ausgegeben wird. Das ist so der erste Schritt, wo man merkt, ich möchte nicht nur verwalten, ich möchte es kontrollieren, ich möchte darüber bestimmen. Und in Wirklichkeit ist es so, dass viele Christen aus der Gemeinde schon geklaut haben. Viele. Das ist keine Seltenheit, ihr Lieben. Gemeindekassen wurden über Jahre hinweg geklaut, sogar komplett die Gemeindekasse geleert. Das ist nichts Ungewöhnliches tatsächlich.
Und es ist etwas, was uns dann erschüttert, aber die Bibel warnt uns doch davor. Sie sagt uns, ja, die Liebe zum Geld ist die Wurzel des Bösen. Deswegen ist es, denke ich mal, weise, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und nicht einer Person die Last der Geldverwaltung auf Dauer aufzugeben. Egal wie gut diese Person es macht, es ist weise, das alle paar Jahre eine andere Person zu haben. Denn es geht da nicht um Fähigkeiten alleine, es geht um die Macht, die das Geld auf uns Menschen hat. Ja? Und das sollen wir uns bewusst machen. Ja? Es kann zum Stehlen dadurch kommen. Und wir sollen aber etwas erarbeiten mit den Händen. Wir sollen nicht faul sein und sagen, der Staat macht das schon, wir leben ja in einem Sozialstaat oder sowas. Wir sollen arbeiten. Und hier steht, wozu denn? Und was sollen wir denn arbeiten? Etwas Gutes. Das heißt nicht unbedingt, dass ich einen tollen Job habe, sondern dass das, was ich mache, etwas Sinnvolles ist, etwas Gutes in den Augen des Herrn. Es geht nicht etwas Gutes für dich, für deine Tasche, damit du reich wirst, denn das wird fortgeführt hier, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe, ja, damit du auch was abgeben kannst. Und das spricht nicht unbedingt um Geld hier, sondern es geht darum, dass du nicht klammerst an deinem Besitz. Das ist wichtig, dass du frei bleibst, dass du ein Knecht Gottes bist, nicht ein Knecht des Geldes wirst oder des Besitzens. Und da stehen wir in Deutschland alle sehr, sehr stark in Gefahr, materialistisch veranlagt zu sein. Ja, wenn ich allein schon diese ganzen Prospekte sehe, die wir in der Post haben, wo alles voll ist mit Artikeln und der eine toller als der andere und man blättert sich und guckt sich den an und man hat eigentlich keine Not, aber man guckt sich den, was könnte ich denn kaufen, was könnte ich besitzen? Und in Wahrheit ist das ein Einfluss, der nicht gut ist für uns, ja, wo wir uns gegen wehren dürfen und sollten als Menschen und besonders als Christen. Und wenn wir etwas besitzen, dann letztendlich sollen wir auch bereit sein, das zu teilen, was wir besitzen, und es den Menschen geben, die Not haben. Und es ist wichtig zu sehen, den Bedürftigen etwas zu geben. Nicht einfach geben, um des Gebens willen alleine, sondern den, der Not hat, geben. Wir sind ja schnell beim Spenden für gute Zwecke oder sowas, aber inwiefern setzen wir uns auseinander mit dem, was wir da geben oder wofür wir geben? Haben die wirklich Not? Ist es dran, dieser Person, also du sollst verwalten auch und mit Gott im Gespräch sein über diese Dinge, über dein Verwalten. Was gebe ich und warum gebe ich dieser Person? Nicht einfach nur geben, sondern geben dem Bedürftigen. Das ist eine Herausforderung. Auch im Geben. Sei nicht faul, sondern sei fleißig und forsche. Hinterfrag erstmal den Zweck. Ist da Bedürfnis oder ist das vielleicht ein Schaden, wenn ich jemandem Geld gebe, der sitzt und bettelt, der sich vielleicht eine Pulle Alkohol danach kauft oder einen Schuss setzt aus dem Geld oder der es der Mafia weitergibt? Ja, also bedürftige Leute geben, nicht allen geben. Das sagt hier nicht die Bibel. Und es ist interessant zu sehen. Es wird oft missbraucht, dieses Wort. Du sollst geben. Und dann sammeln die Leute Geld ein und werden reich und du hörst nie wieder was von ihnen. Nein, den Bedürftigen. Ja, das ist ein wichtiger Zusatz hier, den auch der Heilige Geist geschrieben hat. Vers 29 geht es weiter mit einer Herausforderung, die größer ist als alle anderen bis jetzt, die wir gehört haben. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Nun, kein schlechtes Wort. Damit meint es nicht, dass ich ein Schimpfwort ausspreche, sondern es meint was ganz anderes. Es ist nicht schlecht in dem Sinne vom Böse. Ich habe nachgeguckt nochmal, einfach weil ich es anders in Erinnerung habe. Im Griechischen ist das Wort, was benutzt wird, sapio, das heißt verfault. Etwas ist schlecht geworden. Es ist nicht mehr gut. Es hat nicht mehr standgehalten. Auf der Dauer wird es schlecht, dieses Wort. Das heißt, in der Ewigkeit hat es keinen Bestand. Darum geht es hier. Es geht um die Wörter, die wir sprechen, die Sätze, die wir machen, die Themen, die wir ansprechen, die einfach gar nichts mit Gott zu tun haben, die wir einfach nur reden um des Redens willen. Und das sind eine Menge. Darum geht es hier. Es geht nicht um ein schlechtes Wort in dem Sinne, dass ich mich direkt versündige und sage, du so und so und du so und so, sondern nein, es geht um, dass wir darauf achten, dass der Inhalt, der unseren Mund verlässt, einen Ewigkeitsbestand hat. Und das ist eine Herausforderung, die ist hart. die ist sehr hart, aber die stellt sich uns. Und sollen wir ändern, diesen Zustand unseres Mundes. Denn wir wissen, dass die Zunge ist das Werkzeug, das wir Menschen nicht beherrschen. Das setzt Brände, da sagt uns die Bibel, Wälder in Brand. Das ist das, was keiner kontrollieren kann. Das ist einfach unmöglich sozusagen. Das ist das, was wir einfach nicht schaffen. Mit derselben Zunge singen wir schöne Lieder Gott und mit derselben verfluchen wir unsere Mitmenschen oder sind sauer. Und da kommen Sachen raus, die sich nicht geziehen und die nicht richtig sind. Ja? Und das ist also die Herausforderung, die sich stellt. Und die ist viel größer. Und übrigens ist auch der Schaden größer, den die Zunge verursacht, als wenn ich jemanden beklaue. Als wenn ich ihn verletze mit der Zunge, wenn ich ihm wirklich Sachen an den Kopf werfe, die ihn zerschmettern im Herzen, die ihn bitter machen, die ihm ein hartes Herz geben. Der Schaden ist viel größer. Und er ist oft irreparabel. Das ist die Wahrheit. Wir müssen da echt aufpassen, was wir sagen zueinander, aber auch übereinander, ganz besonders übereinander. Dass wir lernen, nicht zu lästern. Das ist ganz wichtig und das gehört auch dazu, dieses schlechte Wort. Das hat auf jeden Fall keinen Ewigkeitsbestand. Und dennoch ist es wichtig, eine Meinung zu haben voneinander. Und das wird oft gesagt, du sollst nicht richten. Aber ich sage euch, ihr sollt beurteilen. Ihr sollt ein Urteil übereinander fällen. Das ist eine Pflicht, die wir Christen haben. Wir müssen lernen, uns zu beurteilen, uns einzuschätzen. Wir sollen ja auch erkennen, ist jemand ein Wolf oder ist er ein Kind Gottes? Und das erkennst du nur, wenn du dir ein Urteil erlaubst. Wenn du dir erlaubst, den anderen zu beurteilen. Aber das sind zwei Dinge. Einmal das Beurteilen, das passiert im Denken. Okay, vielleicht auch manchmal in der Aussprache mit jemandem. Aber in erster Linie ist das im Denken, findet es statt. Und das Verurteilen, das Richten, ist ein Handeln. Es ist ein Aussprechen, ein lautes gegen eine Person. Es ist eine Handlung, die ich mache, die mir nicht zusteht. Es steht nur Gott zu, den Menschen zu richten letztendlich. Ich rede jetzt nicht über einen Ausschluss von einer Gemeinde. Das ist was anderes. Es geht um die persönliche Nachfolge hier, um das, was deinen Mund verlässt. Das ist echt wichtig, dass es das Richtige ist. Und es zeigt aber auch, das, was rauskommt, soll nicht nur nicht schlecht sein, sondern es soll etwas anderes sein. Es soll gut sein zur Erbauung. Es soll erbauen. Ich weiß nicht, wenn ihr an Menschen denkt, denkt ihr da an ihre Charaktereigenschaft? Ah, diese Person, die erbaut mich immer. Oder ist es die Person, die ihr meidet vielleicht? Ich weiß nicht, wie ihr euch seht, wie andere euch begegnen. Seid ihr Erbauer oder seid ihr Menschen, die andere kaputt reden, die Schaden verursachen? Das ist so etwas, wo ich für mich reflektiere einfach. Das sind Fragen, die man sich stellen muss. Ja? Es geht nicht um eine tiefe Theologie und das ist eine neue Erkenntnis, das ist toll, das markiere ich mir in der Bibel. Nein. Wende es an, hinterfrag dich. Darum geht es hier. Es geht darum, zu erkennen und abzulegen, heiliger zu werden. Nicht damit wir errettet werden, dadurch, dass wir die Sache abgelegt haben, sondern damit wir mehr Freude im Herzen haben, dass wir näher kommen zu Gott und einfach wachsen. Und deswegen, du sollst die Menschen erbauen, wird hier gesagt. Und das heißt auch, ich kann einen Menschen nicht erbauen. Ich kann ihn zwar ermuntern, aufmuntern, aber von mir aus kommt eigentlich nichts Gutes. Das muss ich lernen. Was meine Gedankenwelt angeht, das ist ziemliche Dunkelheit. Aber wenn du Christ bist, wiedergeboren bist und den Heiligen Geist hörst, der redet in dir, hast du die Möglichkeit, diese Worte weiterzugeben. Also durch Worte, die Gott dir gibt, zu reden. Und dann, die erbauen wirklich. Und das macht das so wichtig, dieses Wort. Denn wir sollen einander erbauen. Achte darauf, nicht, was hat mir diese Person zu sagen, sondern sprich vielleicht Gott durch diese Person zu mir. Es ist ein gläubiger Mensch. Oft sehen wir den anderen nur für den Mensch, den er ist und nicht für Gott, der hinter ihm steht. Das ist ein Kind Gottes. Wir sind die Kinder Gottes, die sich treffen. Das heißt, wir haben Autorität übereinander und zueinander auch. Nicht in dem Sinne von der Hierarchie, sondern da spricht vielleicht Gott zu dir. Hör mal zu, wenn du ermahnt wirst. Nimm es doch mal ernst. Begegne ihm nicht direkt der Nächsten mit Abneigung. Und du hast mir nichts zu sagen. Wie lange bist du im Glauben? Vielleicht redet Gott zu dir. Er redet manchmal durch den Anfänger im Glauben, ja? Und manchmal durch den Fortgeschrittenen, der schon jahrelang gläubig ist. Also tu es nicht ab, als einfach nur, hier redet nur der. Sondern vielleicht ist doch Gott dahinter, der ihn lenkt und der für diese Erbauung für dich sorgt. Denn ermahnt werden ist erbaut werden, ihr Lieben. Man erkennt dadurch ja seinen Fehler und wird danach erbaut, wenn man diesen Fehler endlich nicht mehr hat und ist befreit. Manchmal ist eine Erbauung wie eine Bekehrung für einen Christen. Man unterschätzt das. Es ist so eine Freude, vom Gefühl her meine ich, es ist so eine Freude, wenn du etwas losgeworden bist, was dir jemand gezeigt hat, diesen Balken, den du in deinem Auge drin hast. Und du siehst ja überall die Balken, die anderen Menschen haben, aber deinen eigenen siehst du nicht. Dafür sind wir nun mal blind. Und deswegen, es ist wertvoll, wenn Geschwister uns mal was sagen über uns, weil wir selbst sind nicht in der Lage, uns immer neutral zu reflektieren. Ja, und das ist ganz besonders schwierig, wenn du Eltern hast und deine Eltern sagen dir etwas. Das als Gottes Wort zu nehmen, wenn sie gläubig sind, ist es eine Herausforderung. Ja? Aber in der Familie hier ist das auch eine Herausforderung, weil wir einander kennen. Wir wissen, wie wir leben im Alltag vielleicht und dann sagen wir, ach, das Leben von ihm ist so und so und das passt mir doch nicht. Das ist nicht, ich lebe viel besser mit Gott. Was will mir diese Person sagen? Aber das ist falsch, ja? Und deswegen, da dürfen wir lernen. Und ganz besonders sehen wir das in der Seelsorge. Oft ist es so, dass wenn wir, ich habe ja das Beispiel vorhin gemacht mit dieser Gruppe, wo du dich offenbarst, wo du jemandem was sagst, das Herz ausschüttest, und dann kommt jemand und lacht über dich. Ja? Das ist eine ganz miese Situation, die wünsche ich keinem. Aber der eine oder andere hatte so eine Situation schon und weiß, wie sich das anfühlt, gekränkt zu sein letztendlich. In seinem Stolz, in seinem Menschsein. Aber dennoch, wir verursachen das manchmal vielleicht auch. Ja, wenn jemand dir sagt, er sorgt sich über die Zukunft, er sorgt sich über seine Verwandtschaft, über sowas, und dann sagst du, ach, Gott wird dir schon helfen. Halt einfach aus, es wird schon alles gut. Quatsch mich nicht voll, ich habe großes Vertrauen, du nicht. Das ist lieblos. Das ist, natürlich ist das die Wahrheit, aber das ist nicht die Wahrheit in Liebe. Das ist nichts, was er baut. Das ist keine neue Information, die mir hilft, in meiner Sorge, die vielleicht ernst ist, die zu überwinden. Ja? Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht einander fertig machen, sondern wirklich erbauen. Das ist das Gegenteil von erbauen. Und das ist, nicht jeder ist dazu fähig. Also in dem Sinne, nicht jeder hat dazu das Feingefühl zu. Aber ja, da müssen wir halt lernen und wachsen daran und arbeiten an uns. Und nehmt die Sorgen eurer Mitmenschen ernst. Sie sind nicht Unglaube in erster Linie, sondern sie sind einfach mal ein Leid in erster Linie, das man ernst nehmen kann, auch wenn man die Dinge vielleicht komplett anders sieht. Das ist die Herausforderung, die uns die Bibel hier stellt auch. Wir sollen ja den Hörern Gnade bringen, wenn wir reden. Sie sollen etwas haben, was für die Ewigkeit gut ist für sie. Und ganz besonders kann uns das passieren, wenn wir eine Sünde erkennen im anderen, die man selber schon überstanden hat, wo man so über hinausgewachsen ist sozusagen. Man hat das schon hinter sich gehabt, man weiß, wie es war, und jetzt kann ich mit einem Hochmut dem anderen begegnen und ihm sagen, ach, du musst doch das und das einfach nur machen. Wir müssen aufpassen aufeinander, will ich damit sagen, ja, weil Verbitterungen sind schnell da in den Herzen und wir haben die Verantwortung dafür, nicht einander hier zu verbittern, sondern Gnade zu bringen. Ja? Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Nochmal die Information hier, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist jetzt nicht nur Theologie, sondern es ist Praxis. Gott, wenn du irgendwann als Mensch, der sich bekehrt hat, der letztendlich das Opfer Jesu Christi für sich beansprucht hat und Buße getan hat und einen Herrschaftswechsel in seinem Leben hatte, der ist versiegelt, der ist Eigentum Gottes, wird hier gesagt nochmal. Und dafür ist der Heilige Geist da. Das heißt, wenn Gott dich nach deinem Tod sieht, wird er sehen, ah, mein Kind, Siegel. Er hat ein Siegel, der Heilige Geist hat ihn versiegelt. Zulässig, er darf rein sozusagen. Ja, das ist das Siegel. Aber was es auch hier sagt, ist, dass wir den Heiligen Geist Gottes, und übrigens, der Heilige Geist Gottes ist vollwertig Gott, zu 100% Gott, wie Jesus Christus zu 100% Gott ist und auch Gott, der Vater, zu 100% Gott ist, er ist betrübt. Was ist betrübt sein? Mir geht es jetzt nicht um Theologietiefe, sondern wenn ich betrübt bin, bin ich traurig. Ich könnte weinen, mir geht es schlecht. Ich weiß nicht, manchmal emotional, ganz am Boden. Das ist betrübt sein. Ist euch bewusst, dass wir durch unsere Sünden Gott Leid hinzufügen? Er geht nicht weg, der Heilige Geist bleibt da als Siegel. Aber er ist traurig. Wir, nicht Jesus allein hat am Kreuz gelitten und der Vater, der seinen Sohn sah und sich abgewandt hat, auch der Heilige Geist. Tag für Tag leidet er in mir. Das ist die Wahrheit. Das ist ein Gedanke, der schlimm ist, aber der mir vielleicht nochmal so ein bisschen Ehrgeiz gibt, an mir zu arbeiten. Dass der Heilige Geist nicht so leiden muss in mir. Weil es ist ein Fakt, ich betrübe ihn durch mein Verhalten, durch, was weiß ich, wenn ich gekränkt bin, wenn ich wütend werde, wenn ich dem Zorn Raum gebe. Ja, und das ist etwas, wo wir aufpassen müssen. Das ist etwas, wo wir wachsen dürfen und wo wir sehen dürfen, ja, es ist ernst. Die Worte, die Paulus geschrieben hat, sind für die Gemeinde, damit sie den Segen davontragen, aber auch damit Gott nicht leidet unter uns. Und deswegen, wenn wir dann letztendlich uns versündigen, ist es wichtig, direkt das anzuwenden, was wir davor von Paulus gehört hatten, mit dem, dass wir Buße tun, umkehren. Direkt, nicht warten, nicht dem Zeit vergehen lassen, sondern direkt wieder zu Gott gehen, als reife Christen, die wir immer wieder sündigen, und direkt Buße tun, direkt zu Gott gehen, damit der Heilige Geist nicht leiden muss in dir. Das ist das Wichtige hier bei diesem Vers, wo ich sage, das ist wichtig, es ist keine Drohung, dass du dann nicht mehr versiegelt bist, dafür wird es nicht erwähnt hier, aber sei dir bewusst, du verursachst Leid. Und deswegen, lasst uns das ablegen, dieses Verhalten und diese ganzen Fehler, die wir tun, die hier aufgelistet werden. Deswegen, lasst uns weiterlesen, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ja, die Bitterkeit, diese Hartherzigkeit letztendlich, die Wut, die oft in Gewalt oder in Geschrei ausbrechen, rauskommt, der Zorn, der das alles mit zusammen verursacht. Ja, hier wird auch nochmal ganz gezielt Geschrei aufgeführt. Das ist auch nicht richtig. Es ist nicht richtig, zum Beispiel deine Kinder anzuschreien. Es ist auch eine Form der Gewalt. Es ist nicht richtig, deinen Mitmenschen anzuschreien. Das ist Sünde. Ja, manchmal ist es so, da versündigt man sich, aber es ist Sünde. Ja, und wir müssen da Buße tun. Und die Lästerung, ja, das sind Sachen, die hier alle aufgezählt werden als Selbstverständlichkeit, weil wir sie alle praktizieren. Da ist keiner von frei. Und samt aller Bosheit sei weggetan. Ja? Nicht nur abgelegt, nicht nur ausgezogen wie ein Kleid, sondern es soll komplett weg sein von euch. Ihr sollt als Gemeinde heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt als Gläubige heilig sein, denn ich bin heilig. Das verlangt der Herr. Und es ist schön zu sehen, dass das möglich ist. Aber es wird dich nicht in deiner Errettung voranbringen. Du bleibst errettet, auch als Sünder, als Unbußfertiger, manchmal Christ, der Kind Gottes ist, der versiegelt ist. Aber du verursachst Leid. Leid in dir, Leid im Heiligen Geist. Also da gibt es dann Konsequenzen, ne? Und deswegen lebe heilig. Das ist eine tolle Botschaft, finde ich, die Paulus hier an diese Gemeinde richtet. Eine Botschaft der Hoffnung. Und auch eine Botschaft, die mir Mut macht, weil ich sehe einfach, die Menschen, die waren damals nicht die Überflieger und wir sind es heutzutage ganz schlimmer. Nein, alle Christen waren auch immer am Stolpern und am Fallen. Aber wichtig und entscheidend ist, dass du daraus lernst und dass du direkt zu Gott gehst, direkt zum Kreuz. Und Buße tust. Das ist das, was wir lernen dürfen, wofür wir aufgefordert werden hier von Paulus. Und dann endet es mit Vers 32, eine ganz wichtige Botschaft nochmal, die diesen gesamten Kontext des Kapitel 4 nochmal aufgreift. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Hier spricht es ganz besonders in die christliche Gemeinschaft rein. Ich finde es auch lustig, dass es hier gegeneinander heißt. Und ihr seid nicht miteinander freundlich, sondern gegeneinander. Wenn ihr schon gegeneinander schießt, dann seid Freunde, wie Freunde. Ja, Freunde können sich übrigens auch zanken. Das passiert in der Gemeinde, dass man sich zankt. Aber dann, was passiert bei Freunden? Sie finden wieder zueinander. Sie versöhnen sich. Ja? Diese Freundlichkeit gegeneinander ist hier kein Zufall, dieses Wort. Wir sind oft gegeneinander. Das ist die Wahrheit. Und da ist gefragt, wie Freunde, verzeih dem anderen. Er ist dein Bruder, er ist deine Schwester. Und das ist das, was wir hier sehen als Leitlinie und wo wir gesehen haben, ich lese das einmal kurz vor, in Vers 3, im selben Kapitel. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Gott hat uns die Einheit gegeben. Wir sind Kinder Gottes, wir haben denselben Geist, denselben Vater, denselben Bruder, Jesus Christus. Und bewahrt diese Einheit. Die kostet Mühe und ihr werdet euch streiten, aber seid barmherzig und vergesst nicht, ich habe euch vergeben, Jesus Christus. Er hat gelitten. Was hast du getan dafür, dass Jesus Christus sterben musste für dich, damit du das verdienst? Du kannst nichts tun, das ist die Wahrheit. Du verdienst den Tod, ich verdiene den Tod, ich verdiene sogar die Hölle. Aber ich entkomme ihr dadurch, dass Jesus Christus diese Strafe auf sich nahm. Er hat gelitten. Und das ist wichtig hier zu sehen. Wir haben nicht das Recht, hartherzig zu sein. Das haben wir nicht. Wir dürfen und müssen einander vergeben. Und ich hoffe, dass da einfach wir einfach uns eine Scheibe von abschneiden können, auch heute Morgen wieder, als Gemeinde, aber auch als Individuen, dass Gott dir da einfach die Freude gibt, erneut an dir selbst zu arbeiten. Nicht aufhören und zu denken, ach, jetzt muss ich schon wieder mich verändern, das ist mir anstrengend. Gott will das und er will dir aber helfen dabei. Du bist nicht alleine da dran und er will dir dadurch Freude im Herzen geben. Ja, deswegen, es ist anstrengend, das gebe ich zu. Es ist auch anstrengend, das zu hören. Ne? Und da ist wieder das, was ich machen muss, das, was ich ändern muss. Aber es geht nicht darum, ob es anstrengend ist, sondern das Ergebnis, die Freude im Herzen, die Freiheit in der Beziehung zu Gott, das zu erleben. Möge der Herr uns dabei wirklich segnen und leiten, jeden Einzelnen hier. Ich möchte dabei jetzt noch die Predigt abschließen mit Gebet. Wer mag, kann gerne dazu aufstehen und ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben.